Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute wieder mit einem sehr spannenden Interviewgast. Ich habe heute Thomas Rappold zu Gast und ja, stell dich vielleicht einmal kurz vor. Freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Lisa, und vielen Dank, liebe Zuseher, liebe Hörer bei Aktiengramm. Mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Gründer und CEO von Divisend.com. Und wir bieten die weltweit erste Quellensteuerrückerstattungsplattform für Privatanleger an. Bin auch bekannt als eigentlich als Tech-Investor und Tech-Buchautor. Und wir werden heute sicher darüber sprechen, wie beides eigentlich auch zusammengehört. Tech und Dividende ist kein Widerspruch.
Genau. Ich habe das Interview gegliedert in drei Teile. Also erst sprechen wir ein bisschen über dich, deine Person und deine Interessen, wie du an die Börse gekommen bist. Dann weiter auch noch über deine Bücher. Also du hast ja auch zwei Bücher geschrieben, da gehen wir einmal kurz drauf ein. Und dann sprechen wir auch noch über Divisend, das Unternehmen an sich. Eventuell werden das auch zwei Folgen, je nachdem, wie lange wir dann sprechen, das schauen wir dann später mal. Also wie bist du überhaupt mit dem Thema Börse in Berührung gekommen und was war da so dein erster Berührungspunkt? Wie hat das alles so angefangen?
Ja, eigentlich tatsächlich hat es angefangen, eigentlich seit Schulzeiten. Dass ich mich sowohl für Börse interessiert habe, als auch für Softwareentwicklung. Also ich bin von Hause aus eben Informatiker, habe Informatik studiert und beide Dinge haben mich immer fasziniert. Beide sind sozusagen virtuell, man kann sie nicht direkt greifen, dann die Finanzmärkte und den Softwarebereich sozusagen das Hobby zum Beruf gemacht. Also beide Dinge da zusammengefügt dann über den Zeitraum dann. Und eigentlich auch schon in meiner Diplomarbeit vor rund 25 Jahren habe ich das bearbeitet. Die Diplomarbeit hat damals diesen visionären Titel auch getragen, Aktieninformationssystem in einer telekooperativen Arbeitsumgebung. Und ich habe vor 25 Jahren schon vorweggenommen, wie wir heute zu Corona-Zeiten eigentlich arbeiten. Manchmal dauert es etwas länger, bis sich sowas dann auch durchsetzt dann. Aber ich ziehe die Arbeit immer wieder gerne raus, weil sie durchaus visionär war.
Okay, sehr interessant. Und was war damals deine erste Aktie?
Spannenderweise war das eine deutsche Aktie mit drei Buchstaben, die in Waldorf beheimatet ist, nämlich die SAP, war wirklich die erste Aktie. Bin ja immer treu geblieben, das war 1995 dann. Man hätte sie vielleicht nur 2-3 Jahre früher kaufen sollen. Man muss dazu wissen, vielleicht für die jüngeren Anleger, SAP ist seit 1990 börsennotiert gewesen dann. Und war eigentlich eher ein unspektakuläres Softwareunternehmen. Niemand hat es so die ersten paar Jahre richtig zur Kenntnis genommen. Und dann sind sie eigentlich auf die Idee gekommen, durch den heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden Hasso Plattner eigentlich eine Plattform zu bauen für die Windows-Welt dann. Und das war dort revolutionär. Und dann ging es eigentlich in der Aktie dort tageweise dann 10%, 15%, 20% nach oben. Und SAP hat damals dann Wachstumsraten gehabt pro Jahr dann von 200%, 100% dann wieder, also wirklich überproportional. Und als ich eingestiegen bin, 95, hatte SAP gerade mal 5.000 Mitarbeiter. Ja, heute weit über 100.000, um da mal so eine Größenordnung zu geben.
Ja, Wahnsinn, sehr interessant auf jeden Fall. Weißt du noch, wie du, also bist du auf das Unternehmen irgendwie über eine Zeitung, ein Magazin gekommen oder einfach, weil du es kanntest schon?
Eigentlich durch Studium dann, eigentlich SAP. Und dann den Kick hat mir dann quasi gegeben, ich kann mich nur erinnern, letzte Tage eigentlich im Studium, wir waren am Bodensee, in so einer Art Freizeit, würde man sagen, dann habe ich das Handelsblatt gelesen, Artikel über SAP und dann gedacht, jetzt ist es Zeit, SAP zu kaufen Und dann kam noch eine kleine Erbschaft dazu. Meine Mutter hat eine Erbschaft gemacht dann und dann haben wir von dem Geld dann quasi zusammen SAP gekauft.
Und dann die nächste Frage, die ich habe, ist so ein bisschen rückblickend zum Thema Fehler. Also hast du irgendwelche gravierenden Fehler gemacht, wo du heute sagen würdest, davon soll jemand anders lernen können und die vielleicht nicht selbst machen?
Ganz viele Fehler. Das heißt, man kann eigentlich nur das Schöne ist bei der Aktienanlage, ist fast wie beim Golfspielen, durchs Alter wird man oder sollte man intelligenter werden und ein besserer Investor. Also Charlie Munger, die rechte Gehirnhälfte von Warren Buffett, bringt es ja immer schön auf den Punkt. Er ist inzwischen 98 dort Man sitzt ja immer bei Buffett auf der Berkshire-Hauptversammlung nebendran dann und ist eigentlich der, noch der Weisere und der Belesenere von beiden. Er sagt immer, solange du noch mit der Hand umblättern kannst dann und lesen kannst, dann ist alles gut. Dann wirst du noch ein besserer Investor. Und in der Tat, Fehler, ich kann mich erinnern, ich habe im Herbst 95 Nokia gekauft. Ein Tag später haben sie Quartalszahlen und eine Gewinnwarnung bekannt gegeben. Dann ging es 40% nach unten. Und da fragst du dich, blöder Zeitpunkt, die Aktie quasi gekauft zu haben. Und ein weiterer Punkt, den ich sagen muss, ich war am neuen Markt damals, die Zeit kennt ihr Jüngeren nicht mehr, das war so ein bisschen wilder Westen, das war auch eine Periode von 2 Jahren, so ungefähr 1997 bis im Jahr 2000 dann. Da konnte man dann mal schnell einfach durchzeichnen mit einer Neuemission dann mal geschwind 10.000 Euro in der Woche oder einfach pro Tag verdienen. Dann, weil man die Stücke zugeteilt bekommen hat, hat die ein paar Tage gehalten und dann quasi verkauft dort. Mir ist es in einem Fall sogar mal gelungen, eine Aktie aus Baden-Württemberg, die nannte sich Katusi, also schwer aussprechbar dann, Lothar Späth, der jeden Optikchef und frühere Ministerpräsident Baden-Württembergs, war dort auch im Aufsichtsrat. Und ich kann mich erinnern, vor einem Flug nach London habe ich die Aktie wirklich telefonisch zum Höchstkurs am ersten Tag verkauft. Also das kann ich mir sagen. Was man nicht machen sollte, das kann ich jedem auch jüngeren Anleger raten, nur auf eine Branche zu setzen, zum Beispiel nur auf Tech beispielsweise. Man darf nicht vergessen, die Nasdaq ist damals von März 2000 bis in den Herbst 2002 um 90% abgestürzt. Das heißt, wir sind von 5.000 Punkten, über 5.000 Punkten runter auf 800 Punkte gekommen. Dann. Und wenn du 2,5 Jahre nur verlierst in deinem Depot, dann werden die Leute mürbe dann. Und wenn du siehst, dass dein Geld, du kannst immer wieder nachkaufen, ganz klar, dann und denkst, ja, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, dann geht es wieder runter. Dann gibt es einen kurzen Abtick nach oben. Also was ich jüngeren Anlegern empfehlen kann, eigentlich die Weisheit von Buffett, der mal gesagt hat, Regel Nummer 1, verlier kein Geld. Regel Nummer 2, denk immer an Regel Nummer 1. Oder wie es im Fußball die Italiener immer gemacht haben, das ist so ein bildhaftes Ding dann, Spiele werden in der Defensive gewonnen und nicht in der Offensive. Also wenn du in einer Aktie mal 50% verloren hast, Lisa, wie viel brauchst du dann, um wieder eben zu sein, also bei 0? Wie viel musst du dann prozentual gewinnen?
Nochmal 100.
So sieht es aus, genau. Also so. Das heißt, aus der Position heraus, das ist genauso wie beim Sport, wenn du zu offensiv bist, dann musst du auch viele Tore schießen oder viele Punkte machen und das rächt sich dann. Das heißt, heute sage ich, ich kaufe eigentlich nur Aktien, I'll buy forever, wie Buffett sagt dann, also die du über einen sehr langen Zeitraum dann auch halten kannst. Ich bin kein Trader. Ich bin auch schlechter im Timing, dann so tagesweise. Ich habe mich letzte Woche wieder beobachtet, zwei Dinge gekauft, die wären 2 Tage später wieder 10% günstiger gewesen, aber inzwischen sind sie 15% über meinem Kaufkurs. Also auf tageweise zu, vielleicht das auch ein Ratschlag, auf tageweise wirklich das zu timen oder gerade im Moment in der Ukraine-Krise, wo wir uns da befinden, da muss man sich ein allgemeines Bild machen. Man muss sich im Übrigen auch vom Gesamtmarkt lösen. Vielleicht da auch mal eine Geschichte. Eine Amazon, die war im Herbst 2001, also kurz nach 9/11 damals, im September 2001, lag die noch bei $6, kam aber runter dann vom Jahr davor von über $100. Das heißt, du hast wirklich 95% an Wert verloren dann. Und da hat es wirklich Mut gebraucht, dann so eine Aktie zu kaufen. Aber interessanterweise, genauso wie bei 1&1, die auch im Herbst 2001 sehr günstig war, dann haben die dort sozusagen die Talsohle schon überschritten, obwohl beispielsweise die Nasdaq erst ein Jahr später die generelle Talsohle erreicht hat. Also was ich damit sagen will, Botschaft, nicht direkt auf den Index zu schauen, sondern wirklich, wer auf Einzelaktien unterwegs ist, auf die einzelne Aktie schauen. Und wenn er da der Meinung ist, er ist bereit dafür, dann das Geld auch bereit halten und dann mutig einsteigen. Dann, auch wenn es vielleicht dann nochmal runtergeht, dann vielleicht nochmal nachkaufen, aber man muss sich da selber so einen Schlachtplan dann zurechtlegen. Man kann dann nachher nicht hinterher sagen, oh, hätte ich doch, wäre und alles soweit, sondern sozusagen da zu kaufen, wenn alles rot ist, das braucht Mut, Huspe dann, und das muss man einfach auch dann durchziehen dann an der Stelle.
Ja, das ist ja auch so dieser klassische Rückschaufehler oder Hindsight-Bias, was man da, habe ich jetzt neulich erst gelesen in dem Buch von Nassim Taleb, dass es dann aus heutiger Sicht, klar, bei Amazon bei $6 hätte man die auf jeden Fall gekauft damals, aber das ist eben eine andere Situation und man ist in dem Moment eben nicht davon überzeugt. Man weiß vielleicht heute, okay, stehen jetzt bei $3,000, da kommt bald der Split und so weiter, aber das weiß man eben zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann muss man auf sich selbst vertrauen, genau. Mhm.
Genau, und das ist praktisch, da muss man natürlich sagen, immer bei Aktien, bei Wertpapieren gilt natürlich, ein Teil des Gewinns kommt immer vom Einkauf dann. Ja. Also ich habe so eine, mich hat kürzlich auch mal jemand gefragt, ja, was kaufst du oder wie entscheidest du das? Ich habe so ein Spektrum vielleicht mit, sagen wir mit 30, vielleicht auch 40 Kernaktien, die mich interessieren. Größer ist das Scope gar nicht. Und dann schaue ich mir zum Beispiel im Online-Banking dann da rein, schaue ich mir die Charts an und kaufe genau die Aktien, die broken sind. Das heißt, die unten stehen dann. Und wenn ich da gerade in der Lage bin zu sagen, Mensch, die Aktie mag ich, da würde ich gerne die Position aufstocken, dann kaufe ich nicht von der Aktie, die einen aufwärtsgerichteten Chart hat. Ja. Mhm. Viele Leute lassen sich auch von Börsenmagazinen leiten, die diese aufwärtsgerichtete Charts nur zeigen von Unternehmen. Dann und in ihrem eigenen Depot ist das Gegenteil der Fall. Das ist auch ein Stück weit Mache dann von vielen auch Journalisten dann oder so, die solche Geschichten machen. Ich suche mir dann bewusst Unternehmen aus, die im Moment keiner haben will, von denen ich aber ziemlich stark überzeugt bin. Dann. Und das ist quasi, das ist auch ein gewisser Mut, dann nur so kannst du dann auch mittelfristig richtig Geld verdienen, wenn du dich etwas anders positionierst, nicht gegen den Markt positionierst, aber auf die Dinge vielleicht anders schaust, weil bestimmte Dinge im Moment nicht en vogue sind dann. Mhm. Ja.
Okay, ja, das merkt man jetzt aktuell gerade mit dem Thema Rüstungsaktien so auf einmal, weil die Bundesregierung was beschlossen hat, sind auf einmal alle hyped auf Rüstungsaktien und schauen jetzt nach Lockheed Martin und Rheinmetall und so weiter. Das ist schon enorm, wie die Emotionen dann auch kurzfristig zu sowas führen, ja.
Mhm. Vollkommen richtig dort, ja.
Ja, ja. Ja. Die nächste Frage, die ich dann hätte, wäre, du bist ja hauptsächlich so als Tech-Investor eigentlich bekannt. Und da wäre so die Frage, wie kam das so dazu, dass du eben diesen Bereich so für dich herausgefunden hast? Und was fasziniert dich vielleicht auch an diesem Bereich so?
Naja, also Warren Buffett hat mal gesagt, Circle of Competence. Also beschäftige dich mit dem, wovon du was verstehst. Du machst ja selber das Studium, das Informatikstudium jetzt dann. Und dann geht man an die Sache ganz anders ran. Das heißt, man beurteilt eine Firma dann, die in dem Bereich tätig ist, ganz anders wie jemand, der mit dem jetzt keine Berührungspunkte hat. Weil man dann doch eher beurteilen kann, ist das, was die Firma herstellt, wirklich ein gutes Produkt? Und kommt es bei den Kunden dann auch gut an? Wird es auch gut genutzt? Haben die eine smarte Technologie? Haben die auch einen smarten Vertrieb? Und kann diese Firma, das ist für mich immer so ein Indiz, kann diese Firma auch gut skalieren? Dann? Also kann sich dieses Produkt dann ganz gut im Markt dann da auch entweder selber verkaufen oder eben über den Vertrieb dann gut verkaufen? Das sind so das sind so Punkte, die mich dabei interessieren. Dann kommt noch ein anderer Punkt dazu. Ich habe eigentlich damals bewusst, weil aus dem Schwäbischen komme, eigentlich Informatik eigentlich gewählt, weil ich immer gesagt habe, das ist etwas, so bei uns im Schwäbischen gibt es so Unternehmer, die sich glücklich fühlen, wenn sie so eine große Fabrikhalle da haben, dann und Maschinen drin. Und dann sind sie im Ort auch ziemlich beliebt in Deutschland. So wie jetzt Elon Musk. Elon Musk wird in Deutschland geliebt, weil er viel Fläche verbraucht, weil er viele Wälder abholzt und große Fabriken baut. Das ist bei deutschen Politikern, ob grün, gelb, rot oder schwarz, en vogue, weil sie da zeigen können den Leuten, schau mal her, große Fabrik, da stehe ich dafür und da wirst du wiedergewählt und da bist du der Messias dann quasi. Und ich hatte immer diesen Ansatz, Bill Gates eigentlich zu sagen, Mensch, das Genialste ist doch eigentlich, virtuell etwas zu schaffen. Also du schreibst ein Stück Code, ein Programm dann und das kannst du früher über Disketten, dann über CDs, inzwischen eigentlich dann oder dann über Downloads im Internet und inzwischen ist es in der Cloud. Das heißt, du schreibst das einmal und Millionen von Nutzern können dasselbe quasi nutzen. Das fand ich faszinierend und ich wollte immer quasi auch selbstständig sein und sagen, eben nicht Geld in eine Fabrik investieren, sondern sagen, alles, was ich habe, ist mein Kopf und mein Computer. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann drehe ich das Ding ab und das war's dann und drehe den Schlüssel rum und muss aber keine Fabrikhalle abreißen dann. Also das ist so mein Metier eigentlich. Und das hatte ich schon als Schüler vor 30 Jahren eigentlich mir so ausgedacht dann, ja.
Und welchen Bereich so in der Tech-Branche findest du aktuell am besonders spannend oder so besonders interessant? Gibt es da einen, der so hervorsticht?
Naja, ich glaube, was ein wirklicher, weil dieser Ausdruck ja öfters gebraucht wird, Game Changer jetzt auch ist folgende Situation, die jetzt durch die Ukraine noch viel stärker ausgebrochen ist, ist eigentlich eine Polarisierung der Welt. Wir kommen jetzt aus einer Welt mit dem Thema Globalisierung seit den 90er Jahren bis vielleicht vor ein paar Jahren dann, also über 20, 25 Jahre, wo man dann gesagt hat, naja, wir sind überall offene Märkte und wir kaufen die Bauteile beispielsweise. Bestes Beispiel Apple. Designed in California, manufactured in China oder in Asia dann schlussendlich. Wenn man mal in San Francisco war oder in Los Angeles dann und schaut sich das am Containerterminal an, dann kommen die Schiffe eben aus Asien rein mit der Ware und zurück nach Asien geht eigentlich nichts, weil die Amerikaner in dem Sinne nichts zu exportieren haben, außer Blaupausen dann so. Und jetzt ist es so eigentlich, und darauf müssen sich, glaube ich, die Anleger einstellen für die Zukunft. Das gilt gerade für den Tech-Sektor, dass wir viel mehr Autarkie sehen werden. Das heißt, in den einzelnen Blöcken. Da gibt es den amerikanischen Block, dann gibt es den europäischen Block, dann gibt es den russischen Block und es gibt den chinesischen Block dann mehr oder weniger dann. So, und bestimmte Technologien, wir müssen jetzt sozusagen auf eigenen Füßen stehen, auch in Europa dann. Also wie ein Kind das Laufen lernt, das kann sich nicht mehr dran festhalten, zu sagen, ja, die Eltern oder das Stützrad, das wird schon funktionieren dann, sondern du musst selber lauffähig sein. Und das bedeutet jetzt Themen wie, du hast das Thema militärisch angesprochen, dann Krieg wird heute eben nicht mehr nur, und wir Deutschen sind da besonders naiv dann auch, was zum Beispiel Cybersecurity dann bedeutet dann. Oder wenn ich dran denke an das Thema Drohnen, wo viele Politiker das in der letzten Legislaturperiode noch abgelehnt haben, wo jeder Soldat draußen im Gefecht gesagt hat, man denkt an den Konflikt Bergkarabach dort, Aserbaidschan dort, der komplett über Drohnen ausgeführt worden ist, dass man bei uns gesagt hat, nee, wir lassen die Soldaten so los, ohne quasi Kopfbedeckung, sage ich mal, ohne dieses. Das findet ja gerade auch wieder von Politikern so ein gewisser Lernprozess statt. Und ich kann nur sagen, Anleger sind gut beraten, wenn sie nicht behind the curve sind von Politikern, sondern wenn sie vor den Politikern einig sind, dann wenn man Geld verdienen möchte, dann. Und ich würde sehen, so Themen wie Cybersecurity dort, da hatte ich übrigens auch vor 6, 7 Jahren den ersten Index damals eigentlich auch kreiert für das Thema Cybersecurity. Inzwischen sind da über 100 Millionen da in dem Index investiert, in diesem sogenannten Cybersecurity Performance Index dann. Wir wurden damals belächelt vor 6, 7 Jahren, Randthema. Ich habe damals schon gesagt, Cybersecurity ist, da wirst du mir als Informatikern auch zustimmen, eine Querschnittstechnologie. Mhm. Das heißt, wir erleben immer mehr Connectivity, immer mehr Verbindungen, immer mehr Digitalisierung. Also welche Technologie profitiert davon eigentlich immer und im verstärkten Maße? Das ist Cybersecurity. Mhm. Und wenn man sich da die schon seit Jahren eigentlich die Investitionen auch vor diesen Themen wie jetzt Ukraine und alle virulenten Security-Themen, die jetzt so die letzten paar Jahre, man darf ja nicht vergessen, dass der Deutsche Bundestag vor ein paar Jahren wohl von Russen gehackt worden ist dann dort. Das ist ja komplett aus dem Blickfeld. Und da gab es auch jetzt, sag mal, bis auf eine Recherche von der Zeit, nichts Tiefgründiges dazu dann. Also da gibt es enorm viel Bedarf. Manche haben das kürzlich bezeichnet auch, ja, wie gesagt, wir wurden da belächelt. Mhm. Und die IT-Ausgaben im Cybersecurity-Bereich, die sind häufig um ein Vielfaches höher wie die generellen IT-Gesamtausgaben. Also wir sprechen sonst auch vor diesen ganzen Krisen von jährlichen Steigerungsraten von 10% im Cybersecurity-Bereich. Jetzt wird es quasi noch viel höher durch das Thema Remote Work, also flexible Arbeitsformen, Home Office, diese Angriffsflächen, die es gibt. Dann kommt jetzt bald das Thema autonome Fahren dazu, wo Angriffsflächen da sind. Also Cybersecurity ist ein riesenrelevantes Thema. Mhm. Ein Kollege von dir oder Journalist hat es kürzlich mal auf den Punkt gebracht, hat gesagt, ja, das ist eigentlich Cybersecurity-Investments sind, wenn man die richtigen tätigt, dann so eine Art Renteninvestment das ist spannend. Dann, was ich spannend finde, die Kombination künstliche Intelligenz und Quantencomputing. Mhm. Ich bin selber bei einem führenden Quantencomputing-Unternehmen, das also Startup ist, da investiert dort als Lead-Investor. Mhm. Quantenoptimierung, nimm da mal ein Beispiel, wir erleben das gerade. Bei uns in Deutschland, ja, dass die Politiker die Renewable Energies, die Erneuerbaren, stark ausbauen. Was sie aber ganz vergessen ist, die bauen sehr viel zu. Aber was passiert, wenn die Sonne nicht scheint, wenn der Wind nicht geht? Mhm. Dann brauchst du parallel Kraftwerke und eben konventionelle, und die müssen vorgehalten werden dann. Und je mehr wir quasi Ökostrom ausbauen, umso mehr müssen wir quasi backup-mäßig das ist vorhalten. Wir können ja schlecht sagen, so wie jetzt in unserem Podcast, okay, wir unterbrechen das wie die Inder dann bei Monsun für 3 Stunden und setzen das dann fort, wenn vielleicht die Sonne wieder scheint. Dann das akzeptieren die Leute ja nicht. Also was bräuchte es eigentlich? Es bräuchte sowas wie ein iOS, so ein Strombetriebssystem, sage ich immer, wo quasi diese sogenannte Smart Grid, dann ein intelligentes Stromnetz, wo du quasi das verteilen kannst, speichern kannst und wo die Maschinen dann auch und die Geräte, zum Beispiel die Waschmaschine, deine Waschmaschine, dein Trockner, deine Mikrowelle, dein Herd, dann eben darauf auch abgestimmt ist, was gerade an Energie dann vorliegt, dann so. Und dazu braucht es zum Beispiel Quantencomputer, die dann so ein Smart Grid optimieren und mehr aus dem Stromnetz rausholen, ja. Dann, weil was erleben wir in Deutschland? Irgendwie so eine Hochspannungsleitung vom Norden dann in den Süden zu legen, da ist noch nicht mal begonnen worden, außer die Frösche kartografieren und so weiter, das ist passiert oder das findet statt dann, aber mehr ist nicht passiert dann. Also wie kannst du die Probleme lösen? Da sind wir sozusagen wieder bei deiner Ausgangsfrage. Was mich fasziniert, ist Software. Weil Software kannst du relativ einfach verteilen. Dann, da gibt es keine Sitzblockaden dagegen, da gibt es keine Staus dann, keine Restriktionen, das kannst du eigentlich sehr gut verteilen dann. Also AI, Quantencomputing, das fasziniert mich. Mich fasziniert auch das Thema Laserkommunikation im Weltraum, weil du damit dann in Kombination mit Quantencomputing sozusagen ein hochsicheres Quanteninternet schaffen kannst dann. Das ist so die nächste Stufe. Ja. Das sind so die Themen dann. Sage ich mal, auch so Industrie 4.0, was mit Digitalisierung zu tun hat, insbesondere sogenannte digitale Zwillinge dann, also wo Produkte heute eben digital eigentlich entwickelt werden und die mehr oder weniger dann auf den Knopfdruck dann daraus eine Fabrik entsteht, so wie Tesla beispielsweise. Da gibt es so Hersteller dann Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, die ich da auch spannend finde. Ja.
Okay, ja, spannend. Also Laserkommunikation, damit habe ich mich auch ein bisschen schon befasst. Da fällt mir jetzt direkt auch Mynaric noch ein, so als Firma.
Ganz genau, zusammen. Ganz genau. Ganz genau, auch super spannende Firma. Ja. Auch da muss man dann natürlich auch ab und zu mal Blutzoll zahlen dort.
Im Moment dabei. Auch.
Dann ja. Genau, dann also da sind wir vielleicht beide da sozusagen geprüft oder light geprüft, aber da muss man auch drüber wegstehen. Also ich habe mich beispielsweise mit der Firma auch intensiv auseinandergesetzt, habe da mit den Leuten da dann vor Ort gesprochen, auch mir das angeschaut dann. Ich sage mal, Peter Thiel beispielsweise, über den ich eben, wir kommen nachher noch dazu, ein Buch geschrieben hat da selber auch investiert. Also ganz blöd kann es da nicht sein. Und da muss man auch mal an solche Dinge wie Amazon denken. Da muss man auch mal mutig sein und sagen, okay, selbst wenn ich da jetzt vielleicht 2 Jahre auf einem Verlust da sitze oder sich da nichts tut, wie Karl Marx mal gesagt hat, es kann 10 Jahre sein, wo sich nichts tut dann, auch in der Aktie. Und dann passiert in einer Woche oder 2 Wochen so viel wie in 10 Jahren. Das passiert alles dann. Und dann kannst du nicht sagen, ja, jetzt habe ich die 10 Jahre eben verstreichen lassen, hätte ich doch dann wieder gekauft. Dann wäre man bei hätte, wäre, wenn. Also wie gesagt, Mut gehört auch dazu dann. Ja.
Das stimmt. Und vielleicht noch so eine Frage zu deinem privaten Investmentstil oder auch Depot. Hast du da nur Tech-Aktien oder hast du auch so, ich sag mal, langweiligere Dividendenaktien oder sowas im Depot?
Tatsächlich viele langweilige, oder was heißt vordergründig langweilige Aktien. Also meine größte Position ist Lind. Dann, also Lind und Sprüngli kennen viele eben ja von den Osterhasen. Und da gibt es eine schöne Analogie. Also mein Vater hat früher immer gesagt, gesagt, wenn es bei uns im Hause Schokolade gibt, dann Lind oder sonst nichts dann. Also er war da sehr konsequent. Und was ich heute sehe dann auch, die Deutschen sind ja sonst sehr preisbewusst, dass sie dann beim Discounter bestimmte Produkte einkaufen, aber an Ostern und an Weihnachten findest du oder zum Nikolauszeit findest du eben dann eben die bekannten Lind-Produkte dann eben auch in den Einkaufswagen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, das mache ich wieder Buffett auch, gehe dann durch, was weiß ich, durch irgendwelche Supermärkte, schaue mir diese Lind-Ständer dann an, schaue mir die Leute an, die Produkte kaufen, dann stehe ich auch dann manchmal da bei einer Oma oder so dann und sehe dann, ja, die hat 10 Lindhasen drin, da geht mir das Herz auf dann dabei. Und tatsächlich habe ich sehr früh dort gekauft und da aus Lind auch einen Ten-Bagger da gemacht und immer wieder quasi gekauft oder dann, ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren einen Index gemacht zum 90. Geburtstag von Warren Buffett also Buffett hat ja rund 50 Aktien in seinem Depot. Wir durften das Ding dann auch nicht Buffett-Index nennen, sondern wir haben das Omaha-Alpha-Index genannt, weil er ja aus Omaha dann eben kommt dann. Und er hat so 50 Aktien drin und wir haben dann geschaut eigentlich auf seine eigenen Kennzahlen. Da gibt es auch gute Bücher darüber von der Mary Buffett, von einer seiner Schwiegertöchtern oder ehemaligen Schwiegertöchtern, die darüber mal ein Buch geschrieben hat. Wir haben diese Kennzahlen drauf angesetzt, aus diesen 50 immer die 20 besten zu nehmen. Und damals haben mir die Charts angeschaut, habe gesehen, das Aktiendepot im Verhältnis zu dem eigenen Berkshire-Aktienkurs, als ich vor 2 Jahren gesagt habe, Berkshire ist massiv unterbewertet dann. Und ich habe zu Corona-Zeiten eigentlich nur 2 Aktien gekauft dann, regelmäßig Berkshire und Disney. Und als kürzlich diese Krise war von jetzt mit der Ukraine, welche Aktie notiert auf All-Time-High? Berkshire. Weil bekannt ist, dass Berkshire genau eben der letzte Fels in der Brandung ist, wenn es runtergeht, daran verdient Buffett sein Geld dann. Und ich habe festgestellt, dass ich 95% im Plus liege mit den Investments, die ich in Berkshire getätigt habe. Und ich würde sagen, ich habe so 3 Bestandteile. Das sind diese sicheren Blöcke dann auch Dividendenblöcke. Dividendeneinkommen ist mir sehr wichtig, um daraus auch einen Cashflow aufzubauen. Das sollte auch jeder Anleger immer im Blick haben. Das ist quasi die Defense dann. Und dann gibt es ein Mittelfeld dann. Und das sind dann auch Werte wie eine Apple, wie eine Alphabet quasi die auch technologischen Hintergrund haben können oder haben dann, die sozusagen auch einen kreativen Part in die Offensive spielen. Und dann habe ich auch Offensivplayer. Ich war zum Beispiel frühzeitig, also vorbörslich bei Unternehmen wie Palantir, Arista oder DocuSign dann beteiligt dann, wo ich jetzt eine DocuSign seit 10 Jahren kenne. Und eben die Amerikaner schon vor 10 Jahren nicht gesagt haben, willst du digital unterschreiben, sondern sagen, hey, go for DocuSign and DocuSign it dann. Also es wird zum Verb, so wie heute niemand sagt, ich habe im Internet etwas recherchiert oder gesucht, sondern du wirst sagen, ich habe das gegoogelt. Also es wird zu einem Household Name ja. Oder Palantir hat mich auch früh fasziniert, eben auch durch, kommen wir nachher noch dazu, durch Peter Thiel dann. Da gab es auch die Situation, dass du bei Mitarbeiteraktien dann sehr günstig kaufen konntest dann. Und da gebe ich ehrlich zu, da habe ich letzte Woche bei den Kursen auch wieder die Hand aufgehalten, weil Alex Karp, der CEO, auch wieder gesagt hat, we built this company for the bad times and we have bad times. So, die Unternehmung hat 3 Milliarden auf der Seite, auf der hohen Kante, keine Schulden. Sie haben das richtige Produkt in dem Markt, wachsen mit 30%. Und wenn du die Aktie gegenüber dem Hochpunkt von über $30 jetzt bei $10 kaufen konntest, ist es kein Fehler. Also wenn dir eine Aktie entgegenkommt, von der du überzeugt bist, dann kauf einfach von dem Zeug mehr zu dann.
Zum Fehler.
aber ohne dich in Risiko zu bringen. Also die Defense, dann, die muss immer stimmen. Mhm. Dann kürzlich habe ich mal von einem Bloggerkollegen von dir gehört, dann im Dividendensektor, der als Kämmerer arbeitet, also quasi Beamter ist, dann, also der sagt dann, okay, da ich jeden Monat mein Geld bekomme und ich eigentlich, außer ich mache einen dummen Fehler, kann ich nicht entlassen werden. Also kann der auch ein risikoreicheres Ding gehen. Ich lebe vom Tech-Sektor dann auch mit dem, was wir machen. Also musst du auch ein bisschen paranoid sein und sagen, okay, don't do all eggs in one basket. Das ist ganz wichtig, weil sonst, siehe Jahr 2000, wenn du in dem Bereich arbeitest, wie als Informatiker und hast ein starkes Tech-Depot, wie das damals war, dann war das schon eine sehr, sehr harte Zeit dann, die 2-3 Jahre dann. Und das hat auch dann noch nachgeklungen dann, ja.
Ja, und hast du das so grob in Prozenten aufgeteilt oder dass du sagst, vielleicht 40% ist die sichere Basis und 30% oder wie machst du das?
Ich würde sagen, es ist sogar eher mehr dann, wo auf der, wenn ich jetzt sag mal eine Apple oder eine Alphabet dazu nehme, die ich jetzt quasi auf die sichere Bank dann da zähle, ist das sicher mehr wie 2/3 quasi auf der sicheren Seite. Aber, und das muss man den Anlegern auch sagen, den Hörern und Zusehern, du kannst auch mit kleinen Positionen oder kleineren Anteilen, wenn du dir die Mühe machst und diesen Research und konzentriert da vorgehst, kannst du darüber auch die entsprechende Outperformance dort erzielen. Nenn noch mal ein Beispiel. Ich habe vor 10 Jahren für eine Wohnung, die ich gekauft habe, musste ich einen Immobilienkredit machen. Meine Bank wollte keine Schweizer Franken, weil ich eigentlich grundsätzlich in Schweizer Franken Geld verdiene und alles in Schweizer Franken halte und immer eine Notration für schlechte Zeiten in Schweizer Franken und norwegische Krone halte. Gold bringt dir gar nichts, aber Schweizer Franken und norwegische Krone wird überall akzeptiert. Also so wenig wie möglich in Euro halten dann. Also quasi die Position auch, was ich habe, ich halte auch immer einen anständigen Anteil in Cash. Buffett macht das auch so. Also es ist kein Fehler, dann quasi jetzt so umzugehen und zu sagen, okay, ich bin mit einem Teil wirklich voll investiert in Aktien, aber ich habe auch immer, egal wie die Zeiten sind, quasi ein Cashbetrag, dass ich jederzeit reingehen kann. Denn sowas wie jetzt die Ukraine kann man nie generell beeinflussen oder vor 2 Jahren Corona. Wenn dann der Markt wieder erwarten, innerhalb von ein paar Wochen dann so runterkommt, dann willst du daraus ja auch jetzt jeder Börsianer, so zynisch das dann ist, dann auch, will aus so einer Situation natürlich auch seinen Gewinn schlagen. Logisch. Dann, wenn es was günstiger gibt, dann, sonst rennen auch alle zur Tankstelle oder in den Supermarkt, wenn es was günstiger gibt oder in Schlussverkauf, dann, also wenn das angesagt ist, ist es immer gut, Cash zu halten und dann daraus dann Positionen da aufzulösen. So habe ich, wie gesagt, letzte Woche ehrlich da auch, habe das bei Palantir so gemacht, bei Intui, die mir entgegengekommen sind. Da Intui auch eine sehr schöne Aktie, die ich auch eigentlich auf diese sichere Bank zähle, weil es in Amerika quasi das Steuerprogramm schlechthin ist für die Leute, komplett in der Cloud laufen. Und in Amerika gibt es zum Beispiel keine Software wie bei uns Elster. Dann läuft der Lobbyismus, weil die sagen dann, kostenlose Software ist schlecht. Lobbyieren die Politiker und das ist eben dann Kapitalismus pur und dementsprechend dann. Was ich spannend finde, vielleicht noch, ist die Kombination aus Tech und Dividende und Sicherheit. Ich möchte den Leuten mal 3 Beispiele nennen dort und zwar abgeschaut von Bill Gates. Also Bill Gates, denkt jeder, Bill Gates ist ja ein Techie da, auch durch Microsoft. Tatsächlich hat Bill Gates quasi ursprünglich mal 25% bei Microsoft, also haben ihm 25% an Microsoft gehört. Das wäre jetzt von seiner Frau, das wären jetzt heute, glaube ich, du weißt es besser, die Market Cap von Microsoft irgendwie so 2,5 Milliarden wahrscheinlich da. So die Gegend wären also 25%, logischerweise ungefähr 500 Milliarden dann. Also eigentlich wäre er da reichster Mensch der Welt. Aber Bill Gates hat regelmäßig diversifiziert und für seine Stiftung, eigentlich kann man nachschauen, bei Cascade Investments in 19 Dividendentitel investiert. Und zwar in Dividendenwachstum und zwar hauptsächlich in sogenannten Low-Tech. Ich nenne mal 3 Beispiele daraus aus dem Depot. Das ist eine Crown Castle. Das Unternehmen heißt Crown Castle. Ich komme gleich dazu, was die machen. Das zweite kann man sofort erkennen, Canadian National Railway, also eine Eisenbahngesellschaft. Und das dritte, ist Waste Management, also quasi sozusagen eine Müllabfuhr oder Müllbetrieb. Jetzt fangen wir mal an bei Crown Castle. Dann die bauen oder die sind Betreiber von Funkmastentürmen. Und jetzt sind Funkmastenbetreiber eigentlich spannender wie die Telekommunikationsunternehmen selber. Dann, weil die vermieten diese Türme. In Amerika gibt es quasi, da gibt es American Tower, SBC und Crown Castle. Der wesentliche Unterschied ist aber, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe selber einen Index, 5G Technology Index, also für 5G-Technologie, habe die Funkmastenbetreiber da auch drin. Aber ich wollte dann, ich habe immer noch mal den Anspruch auch für mich selber, welcher Wert ist jetzt der beste? Genau wie andere Privatanleger das auch haben. Man will ja wissen, welcher ist eigentlich der Leader in der Peer Group. Und da habe ich mich mit dem von Bill Gates auseinandergesetzt und habe gedacht, warum Bill Gates muss das doch verstehen, warum er genau in Crown Castle investiert. Und ich will das jetzt Anlegern mal da kurz erklären, warum Funkmastenbetreiber nicht Funkmastenbetreiber ist und das Geschäftsmodell. Crown Castle ist rein in Amerika bezogen. Das heißt, du hast kein ausländisches Risiko. Du bist also nur in Amerika tätig und Crown Castle hat ihre Funkmastentürme primär in Regionen stehen, also in städtischen Zentren, wo auch viel Kommunikation stattfindet und wo du quasi jetzt auch für diese 5G-Netze eigentlich sehr kurze Distanzen zu überwinden hast und sehr einfach da auch neue Antennen da quasi einfach andongeln kannst. Das hat mich fasziniert. Und der nächste Punkt, der mich fasziniert hat, war eigentlich die Tatsache, dass sie auch ein Breitband-Glasfasernetz legen. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere Zuhörer, das widerspricht sich doch, Breitband das eine macht dem anderen Konkurrenz. Vollkommen falsch, denn du verbindest diese Funktürme dann durch dieses Breitbandkommunikationsnetz und auch die ganz letzte Meile machst du über Glasfaser. Ist also quasi wie so Schienenstränge, die du Glasfaser, also die waren da sehr intelligent. Aber der ein oder andere aktivistische Investor hat dann gemeint, Moment mal, die verbuddeln da einen Haufen Geld in Glasfaser, schüttet es lieber aus an die Aktionäre dann. Aber die Strategie ist richtig, die geht jetzt auf dann, die geht voll auf. Und Crown Castle ist ein Wert mit einer Dividendenrendite über 3%. Die erhöhen die Dividende jedes Jahr zwischen 5% und 8%. Ist also ein sozusagen ein Low-Tech-Wert, der einem über die nächsten 10, 15, 20 Jahre sehr viel Freude machen wird, weil nach 5G kommt 6G. Und die Zuhörer sollten auch noch wissen und Zuseher, dass dieser neue Mobilfunkstandard 5G und was jetzt danach kommt, 6G, sehr stark softwaregetrieben ist. Und du kannst so quasi wie Amazon mit seiner Cloud, kannst du jetzt eigene Funknetze bauen auf der Basis, die rein softwaregetrieben sind. Also da gehen ganz neue Geschäftsmodelle eigentlich damit und da gibt es viele Möglichkeiten. Also das zu Crown Castle. Das zweite, Canadian National Railway, gehört jetzt übrigens Melinda Gates, also seiner Frau. Melinda hat die Aktien jetzt durch die Scheidung mehr oder weniger bekommen. Ich will nicht sagen geschenkt bekommen. Sie hat sich mit ihm ja 30 Jahre aushalten müssen und also wirklich erarbeitet. Nennen wir es mal Schmerzensgeld. Canadian National Railway ist eine der zwei großen Eisenbahngesellschaften in Kanada und alles wird über die Eisenbahn transportiert. Und vielleicht hast du es kürzlich mitbekommen, dass Cathy Wood, die ja bekannt ist mit ihren ARC-Produkten, jetzt 5 Themen quasi auf die Agenda gebracht hat, wo sie gesagt hat, quasi die werden disrupted. Gleichzeitig hat Warren Buffett in seinem Jahresbericht gesagt über seine Unternehmungen, dass Burlington Northern, also seine Eisenbahngesellschaft, sozusagen das mehr oder weniger das Rückgrat, die Arterie von Amerika ist für den Transport. Und er sagt, in 100 Jahren, wenn er heute gefragt wird, welches der Berkshire-Unternehmen in 100 Jahren sicher stehen wird, dann ist es Burlington Northern. Und das heißt, Eisenbahngesellschaften, gerade auf dem nordamerikanischen Kontinent, und wenn man jetzt nach Kanada geht, hast du nur 2 Eisenbahngesellschaften, Canadian National Railway und Canadian Pacific, und die eben sehr viel Rohstoffe haben, sehr viel Waren, Güter transportieren müssen und die eben querbeet in die NAFTA-Zone nach Amerika dann auch transportieren. Ob das jetzt Kohle, Erze, Weizen, Düngemittel und sind. Also super spannend. Und es werden keine neuen Eisenbahnschienen mehr gelegt. Der Eisenbahnboom war irgendwo Ende des 19. Jahrhunderts. Da haben andere Anleger dann auch blutig bezahlt dafür dann. und ein tolles Investment. Das dritte, Waste Management dort. Also gelinde gesagt, Müllabfuhr, denkt man, irgendwie anrüchig, aber tatsächlich Waste Management profitiert quasi in der gesamten Wertschöpfungskette. Sie holen den Müll ab, verdienen damit. Sie haben die Mülldeponien dann, kriegen Geld für die Lagerung. Sie filtrieren dann Recycling raus, wie jeder jetzt weiß, Rohstoffe, Recycling, Circular Economy, super spannend. Und dann das Ganze, was dann noch aus den Müllhaufen quasi rausdampft, das machen sie zu Gas. Da verstromen sie, da verdienen sie auch nochmal Geld. Also das sind sozusagen drei Tech-Werte. Also Tech heißt nicht immer High-Tech, sondern es gibt auch Low-Tech dann. Und du kannst mit Tech, die mit Infrastruktur zu tun haben, dann und die mehr oder weniger Monopolisten sind in ihrem jeweiligen Bereich, sehr gutes Geld verdienen und kannst jede Nacht ruhig schlafen dabei.
Ja, spannend. Also so aus dem Bereich habe ich das ehrlich gesagt auch noch nicht betrachtet. Also gerade so mit Low-Tech, das werde ich mir, glaube ich, auch nochmal anschauen. Waste Management wollte ich mir eh auch die Tage nochmal angucken. Die habe ich auch schon eine Weile auf meiner Liste. Das ist für mich so eine klassische, ich sage mal, Sparplan-Aktie, wo ich einfach jeden Monat ein bisschen was rein investiere, nach und nach Stück für Stück aufbauen.
Tatsächlich produzieren wir ja immer mehr Müll. Genau. Wird ja gesagt, wir leben immer nachhaltiger, ja. Aber wenn du siehst, wie die Dinge irgendwo eingepackt sind, ja, dann und so weiter, da haben auch 30 Jahre Grüne nichts gebracht. Es kommen jeden Tag 4 Paketdienste dann vorbei, die irgendwas bringen. Dann und tatsächlich heben die Produkte ja nicht mehr so lange wie früher. Dann ist einfach so. Und alle Welt spricht von Nachhaltigkeit. Das Gegenteil ist ja der Fall, was wir da leider erleben.
Dann würde ich jetzt zum nächsten Thema Blog kommen und zwar, dass wir einmal ein bisschen über deine Bücher sprechen. Da ist so das erste Buch, was ich... Das war Teil 1 vom Interview und im zweiten Teil sprechen wir dann über die Bücher von Thomas und auch über sein neuestes Unternehmen Divisend und da habe ich auch nochmal einige spannende Fragen gestellt. Es freut mich also, wenn du auch bei Teil 2 dabei bist.